Buenos dias vom Fuße von Els Angels. Frisch in Girona eingetroffen, beschließen wir hier die Klassikersaison mit dem europäischen Gravel-Klassiker. Flüssig Bastogne Lüssig muss besprochen werden und dann geht's stramm auf Italien zu. Und Amicelli, ihr wisst es, ab jetzt ist italienische Intro-Einsendungszeit. Einige treue Kandidatinnen habe ich ja bereits, aber neue sind herzlich willkommen. Also über unseren Anrufbeantworter oder einfach über Instagram-Nummer erfragen, italienische Intros für die Giro-Folgen und Sonderfolgen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute auch wieder dabei bist. Lehn dich zurück. Danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, kurzer Boxenstopp, bevor wir gleich ins Finale rausfahren. Heute geht's um was, das kann eigentlich jeder gebrauchen. Datenschutz. Denn ganz ehrlich, du kannst noch so viele Watt treten, aber wenn du ohne VPN unterwegs bist, dann ist dein digitales Leben so offen wie Andis Trikot bei über 20 Grad.
Ich bin halt einfach nicht gemacht für warmes Wetter, aber beim Thema Datenschutz kommt NordVPN auf jeden Fall ins Spiel. Das ist im Grunde wie ein neutraler Begleitwagen fürs Internet. Alles, was du klickst, anschaust oder verschickst, wird durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet, also geschützt vor neugierigen Blicken.
Gerade wenn du in unsicheren Netzwerken unterwegs bist, so wie ich sehr oft, Hotel-WLANs am Flughafen, in einem Café oder auch zu Hause, falls du ein schlechtes Passwort verwendest, bist du ohne eine VPN ein gefundenes Fressen für Datensammler. Und ich rede nicht nur von Hackern, sondern auch von Werbenetzwerken, Trackern und Datenhändlern.
Yo, mit NordVPN sagst du denen bis hierhin und nicht weiter. Und du kannst dich mit Servern in über 60 Ländern verbinden, das heißt Standort ändern, Tracker blocken, zensierte Inhalte freischalten und niemand kriegt mit, was du online machst.
Und weil das Ganze nicht nur sicher, sondern auch einfach ist, machen wir euch den Einstieg leicht. Geht auf nordvpn.com/besenwagen. Dort gibt es einen ordentlichen Rabatt auf das 2-Jahres-Paket plus ein paar extra Monate gratis. Natürlich mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie.
Also, egal ob ihr eure Daten schützen wollt oder einfach nur anonym surfen wollt, NordVPN ist wie ein Helm für eure Verbindung. Ohne fährt man heute einfach nicht mehr.
Gerade hier gelandet, hier nach Girona gefahren, geparkt. Und ich eine Tür auf, 2 Sekunden draußen gewesen. Wem laufe ich in die Arme? Jakob Maaßen. Grüße gehen raus, Schwalbe Materialwagen hören. Jakob Maaßen, guter Typ.
Produktmanager bei Schwalbe.
Ja. Genau. Und dann durch die Stadt gelaufen, irgendwie 2 Leute von sie gerufen von der Entfernung, 3 Leute in der Stadt schon gekannt und Hallo gesagt. Es ist crazy hier. Was hast du gesagt, Paul? Wie ist das hier?
Ja, für mich ist das mittlerweile Trucker, also The Trucker, das Coachella des Radsports. Ich wollte es eigentlich so aufs Gravel beziehen, aber mittlerweile kommen ja so viele aus anderen Bereichen, aus Mountainbike, aus dem Straßenradsport auch zum Gravel rüber, dass sich hier alles mixt und das ist wirklich krass. Also es ist auch, ja, man geht halt durch die Straßen und du siehst halt, sie alle aus wie Radfahrende hier jetzt gerade und überall Gravelbikes, ist brutal. Wir sind auch direkt in der Altstadt, was schön ist, aber extrem laut. Ich frage mich gerade, wie ich hier früher mal wohnen konnte.
Ja, da war noch nicht so viel los, oder?
Ja, also Geräuschpegel war schon immer. Aber ich glaube, das liegt irgendwie wahrscheinlich auch am Alter, dass ich jetzt gerne ein bisschen ruhiger habe manchmal. Aber ja, ist krass, was hier los ist. Ja.
Ich bin mal gespannt. Racing Circle ist in irgend so ein Golf-Ressort eingezogen.
Ja, die gönnen sich halt nur noch die ganz teuren Sachen. Ja. Da geht es nicht mehr klein.
Ja, Budget ist halt riesig. Da kannst du arbeiten.
Es gibt aber auch Golf-Resorts und Golf-Resorts. Also ich war schon als Radfahrer in ziemlich vielen Golf-Resorts, aber das ist jetzt nicht so das, was sich die normalen Leute wahrscheinlich darunter vorstellen.
Ich kann nächste Woche Update geben, ich war noch nicht da.
In der Nähe von Calpe gibt es ja auch so ein ganz, also gibt es ja auch ein Golf-Resort, wo die ganzen Teams immer im Trainingslager sind den ganzen Winter. Ist jetzt auch nichts, ist halt nur so ein typisch spanisches 4-Sterne-Hotel mit einem Golfplatz.
Golf ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Ja, fahren jetzt alle Rennrad.
Ja, ey, bevor wir zu inhaltlich relevanten Themen kommen, haben wir uns ja angewöhnt, hier Feedback zu behandeln. Und ja, also ich habe auf jeden Fall mehrere Mails bekommen auf dem Besenwagen-Account und auch privat, die, glaube ich, an Andi gerichtet waren, der behauptet hat, es gibt kein alkoholfreies Quaremont. Das gibt es wohl doch.
Sorry, ja.
Mit Fotobeweis. Das wissen wir jetzt auch. Und bevor wir zu einem Hörerfeedback kommen, wollte ich mal selber ein Feedback, kurz eine Frage einschicken hier. Nämlich, es war ja Tour of the Alps und vorne ist Thymen Arensmann rumgefahren. Wie spricht man den eigentlich aus? Die Briten sagen immer Thymen. Keine Ahnung, ist ein Niederländer. Heißt das jetzt Thymen? Heißt das Thymen?
Also was korrekt ist, weiß ich nicht. Also ich kenne auch nur die englische Aussprache.
Also bitte meldet euch, schickt einen Ton, eine Tondatei, wo wir das hier klarstellen können. Ich möchte das nämlich wissen. Und dann haben wir noch eine.
Ich dachte gerade wirklich schon, wir haben Einsendungen dazu bekommen, dass wir es komplett falsch aussprechen. Und
ach so, ja, Paul hat sich schon aufgeregt vor der Aufnahme.
Ja, ich meine,
weil ich die Ausnahme, nicht Aussprache aufgeschrieben habe.
Also Mike Tyson würde jetzt sagen, der heißt Simon.
Das ist gut, ja. Okay, ich habe einen Ton Dokument hier, nämlich von Jan. Und der fragt Folgendes.
Ja, hallo, hier ist der Jan aus Essen. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Ich bin ja so ein Zahlen-Nerd und ich verfolge ja auch die Profis bei Strava. Und die Puk Pieterse, die veröffentlicht ja auch ihre Wattleistung bei Strava. Wohingegen die meisten anderen Profis das ja lieber geheim halten. Wie seht ihr das?
Paul, der fährt ja selber noch Rennen. Ich weiß gar nicht, ob du deine Leistung veröffentlicht.
Ja, ich zeig meine, ja.
Ich zum Beispiel zeig meine nicht.
Die meisten würde ich nicht sagen.
Seit einiger Zeit. Halte ich jetzt geheim.
Ich würde gar nicht sagen, dass die meisten es nicht veröffentlichen. Also tatsächlich vielleicht eher so die Top-Fahrer, ne? Die es dann öfters mal geheim halten.
Ja, es kommt auch drauf an, so manchmal
ihre Daten hochladen.
Ich finde, es gibt auch einen Unterschied, also Trainingsdaten zu teilen oder die Renndaten. So, es gibt gewisse Teams, die auch sagen, wenn wir jetzt hier im Trainingslager sind, falls ihr Sachen teilen wollt, dann bitte ohne Power und ohne manchmal auch so die Strecke geheim halten. Manchmal machen die es, glaube ich, auch extra, dass sie so völlig random so Streckenabschnitte fahren. Immer nur so hin und her, so mit der ganzen Mannschaft, aber man weiß nicht, was die da gemacht haben, habe ich auch schon gesehen. Ja, und ich glaube, so grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass man damit schon sehr viel Preis gibt, auch wie die Konkurrenz einen analysieren kann, ne? Das ist ja auch ziemlich einfach heutzutage, einfach die Daten dann runterzuladen. Da gibt es Tools für, wie man das direkt aus Strava einfach runterlädt, das habe ich auch. Und ja, du kannst ja dann theoretisch ausrechnen, wie stark dein Konkurrent genau ist und dementsprechend deine Taktik danach gestalten. Also das ist so, ja, kann man schon ein bisschen was mit Betriebsgeheimnis quasi gleichsetzen, ne? Und die andere Sache ist natürlich, ja, wir würden uns gerne wünschen, so mal zu sehen, was sind überhaupt die Wattleistungen, die da jetzt gefahren werden. Und wie realistisch ist das denn vielleicht? Also es gibt ja mit Sicherheit dann auch Fachleute da draußen, die das einschätzen könnten. Ja, ich kenne so ein paar Daten. Ich muss sagen, die sind dann gar nicht so spektakulär, wie man sie sich vorstellt. Die sind halt nur insgesamt, ist die Leistung sehr, sehr viel höher als früher. Also man fährt früher einfach schnell. Und hinten raus eher so ein bisschen, wer hat noch am meisten Power übrig? Also die Wattleistung gegen Ende der Etappe, die sind dann gar nicht so spektakulär, wie man sich die vielleicht vorstellt. Aber es ist natürlich insgesamt auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Gut, wenn du die Wattdaten von Pogi kennen würdest, würdest du auch nichts ändern, würde ich sagen.
Ja gut,
in dem Fall jetzt nicht.
Ja. Aber ja, doch. Ja gut, aber man, ja doch schon, finde ich mal, weil man spekuliert ja, was er fahren kann und was er fährt und so. Und ich würde es im Kontext, auch zum Beispiel so Rennen wie Roubaix, würde ich so aus der Analyse heraus schon mal interessant finden, was ein Mathieu fährt. Und was ein Pogacar fährt und wie viel dann Aerodynamik und vielleicht auch so diese ganzen.
Ja, oder Positionierung, genau.
Also, das würde mich schon mal interessieren. Ich weiß eventuell so ein bisschen was von Sanremo. Und ja, das ist dann, wenn du es dann hörst, ist es dann gar nicht so pervers. Es ist halt dann, aber natürlich ein pervers in den Kontext gesetzt vielleicht. Ja, ich glaube manchmal, weiß ich nicht, ob die Zahlen dann auch so absurd sind, wie man sich vorstellt. Ich bin jetzt zum Beispiel das Rennen in Kalifornien gefahren, das Levi-Leipheimer-Rennen. Und das, wir sind da berghoch gefahren mit über 400 Watt und die haben einfach in der Zweierreihe einfach so geredet. Also so wie wir früher beim Radrennen halt einfach so bei 300 Watt halt so nebeneinander gefahren sind, so in der Reihe war es, ist jetzt halt 400 Watt. Und es waren einige. Ja. Also und es ist halt so, du guckst dann so rauf und da war auch Ian Boswell, das war so geil, der ist bei diesem Radrennen seine besten Werte ever gefahren. Über 20 Minuten im Radrennen. Und Ian Boswell war bei Sky. Ja, also der war jetzt auch kein schlechter Bergfahrer, aber der meinte, der ist noch nie so viel Watt über 20 Minuten gefahren wie da, sind aber bei so einem US-amerikanischen Rennen halt einfach mal 20 Leute über den Berg gefahren, 25 Leute. Das ist halt, ja.
Ja, also es gibt auf jeden Fall einige Profis, die das hochladen, wo man das auch sehr genau verfolgen kann, auch das ganze Training. Ich finde das auch super interessant. Also wir werden ihn heute noch hören, aber zum Beispiel Ben Zwiehoff, unser Freund hier, der ist ja, die Einsendung ist ja, glaube ich, auch aus Essen, also wird ihm ja wahrscheinlich auch folgen, aber da kann man echt alles gut nachvollziehen und die Werte im Training sind auf jeden Fall auch gut. Du kannst die Intervalle nachvollziehen, die er fährt und so weiter. Das ist ganz nice.
Aber es ist schon viel, was man preisgibt, ne? So ja, einfach so. Klar. Und also ich glaube, ich würde es anders machen. Also
ja, also ich. Also jetzt so, mir ist es scheißegal bei dem, was ich fahre, aber ich glaube, wenn ich jünger wäre und jetzt gerade in den Sport reinkomme, auch in Körbe würde ich es, glaube ich, nicht so transparent machen. Da würde ich rennen, würde ich zeigen, so, aber ich glaube nicht jede Trainingssession, weil du bei mir kannst ja wirklich meinen ganzen Trainingsplan nachvollziehen. So. Und das ist halt, ja, weiß ich nicht. Ja.
Ich meine, das Ganze im Rennen zu matchen ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes, auf einem ganz anderen Papier irgendwie, ne? Wenn du zwar weißt, was das Gegenüber gemacht hat, Rennsituation ist ja dann doch nochmal irgendwie.
Ja, man kann natürlich sich schon beim Training, können sich mit Sicherheit viele Leute was abgucken. Ich auch jetzt mal andere Trainer einfach. Ne? Es ist ja auch so ein bisschen das Wissen, was du teilst, dass sich vielleicht ein Coach erarbeitet hat und so weiter. Und der, wie gesagt, du kannst ja trotzdem irgendwie auch so dein gegnerisches Team vielleicht einschätzen. Ne? Dann kannst du einfach ausrechnen, ey, guck mal, wenn wir so und so schnell fahren, dann ist Fahrer XY nach dem Berg alleine, weil theoretisch können die da alle nicht mit dabei sein. Ne? Also so fangen die Überlegungen ja dann an. Also man, ich weiß nicht, ob ich so leichtfertig einfach rausgeben würde. Also es geht ja generell, also das ist ja mit Datenschutz generell so ein Thema, worüber sich wenig Leute Gedanken machen. Und genau da ist es auch gerade, ne, also jetzt gerade in meinem Metier werden ja viele Fahrerdaten auch geteilt mit Teams, die Interesse haben, den Fahrer zu verpflichten. Und auch da muss man sagen, ist das so üblich eigentlich, dass man komplett alles offenlegt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da manche Teams einfach wie so Daten kraken, ne? Kennt man ja, einfach die Daten einfach alle nehmen und auch verwerten, auswerten. Ja, und deswegen würde ich jetzt gar nicht so freizügig damit umgehen, glaube ich. Und auch wenn ich jetzt so ein Teamchef wäre, würde ich einfach sagen, nö, also ihr schaltet jetzt einfach mal alles aus. Speed.
Ja.
Geschwindigkeit reicht doch. Also wie beim Radcomputer auch. Ne?
Nee, ich kann schon. Also ich glaube, wenn ich Teameigner wäre oder Trainer in einem großen Team, würde ich es wahrscheinlich auch meinen Sportlern sagen, dass die das nicht öffentlich machen sollen. Ja.
Ich habe gerade einen Podcast gehört, da haben die gesagt, so, ich freue mich, dass es noch so ein paar mysteriöse Fahrer gibt, so wie Jonas Vingegaard oder Roglic. Weißt nie, was die machen. Und die tauchen auf und sind aber vorbereitet so und rasieren.
Ja, ich finde in der Tat Vingegaard finde ich da ein interessantes Beispiel.
Vingegaard ist krass, oder? Der ist, da weißt du wirklich gar nichts.
Ja, weil denkst du, fährt der ganze Zeit in Dänemark rum? Wo ist der eigentlich? Da sieht man ja auch auf Social Media, bekommt man zumindest nichts mit.
Siehst ihn mal auf Mallorca plötzlich.
Ja, oder auf der Höhe, in der Höhe halt. Also der ist wirklich ein stranger Rennfahrer-Typ. So, so in der Darstellung nach außen. Aber egal. Ja, es ist ein interessantes Thema, aber ich glaube, da müssten tatsächlich mal vielleicht auch einen Coach von dem Team fragen.
Es gibt wissen, auf dass jeden das Fall so Gründe. Also die kann man sich ja auch denken. Ja, wollen wir schnell Wattbüro auflösen? Haben wir wieder gemacht. Ludwig Bastogne, bevor wir jetzt hier so in den Analyseteil reingehen. Also ich suche jetzt mal die 4 Gewinner raus, die wir haben. Wir haben nämlich, wir kriegen immer hier so die Ergebnisse zugemailt und dann gibt es ja verschiedene Kombinationen. Und wie ich schon öfter gesagt habe, ich freue mich, dass ich das dann einfach immer selber quasi bestimmen darf.
Hält sich ja auch eh niemand an die Regeln. Ich habe ja gesagt, Pogacar tippen zählt nicht.
Darf nicht getippt werden. 91% der Leute haben sich nicht an diese Regel gehalten. 91% der Votes gehen auf Pogacar auf die 1.
Hat irgendeiner ein Podium richtig?
Nee. Wir haben 1 und 2 und 1 und 3 richtig. Und 1 und 2 hat natürlich, sind zwei Gewinner. Pogacar auf die 1 und Ciccone auf die 2. Also es ist ja schon jetzt nicht der alltäglichste Tipp. Jan,
das ist schon wie 5 richtig im Lotto.
Crazy Diamond 87. Und dann haben noch zwei Leute Kim LeCord als Platz 1 bei den Frauen getippt.
Ernsthaft?
Und ja. Und ich würde sagen, bei den Männern quasi, jetzt gesonderte Wertung, haben die zwei gewonnen, die 1 und 2 richtig haben. Und dann haben noch die zwei gewonnen, die Kim LeCord auf die 1 getippt haben.
Und ich finde krass, dass das Trikot von der Kim LeCord erlaubt ist.
Ja. So, verrag mich auch.
Vielleicht haben die Tipper,
das, also, oder ganz ehrlich,
schon immer.
Das ja auch verwechselt mit Lotte Kopecky.
Ja, aber das ist halt, das sieht einfach, ich weiß, es ist ein Unterschied, aber das ist halt, wenn du jetzt nicht in dem Moment direkt richtig drüber nachdenkst, sieht das einfach, auch das Helmdesign, sieht einfach aus wie eine Weltmeisterin.
Tut uns übrigens leid, dass Anna van der Breggen erst nicht wählbar war. Wurde dann nachgeholt in unserer Tippspielprogrammierung. Aber seid froh, die hat eh nichts gerissen.
Richtig, wir wussten, dass sie wahrscheinlich am Anfang rausfährt und dann.
Das, es wird immer so ein, ja, es gibt einen Import und von Fahrerinnen und der war wahrscheinlich aus der Weltrangliste von letztem Jahr und da war sie nicht mehr drin.
Ja.
Das ist nämlich Anfang des Jahres mal passiert, dieser Import. Gut. Dann auch abgehakt. Ja, freut euch über Gonzo-Gutscheine. Die mailen wir wieder raus, beziehungsweise bekommt ihr zugemailt. Und hab ich gehört jetzt heute, es wurde in Köln ein Gewinnspiel, Tippspiel zum Giro besprochen gestern. Stauf, gib uns Informationen.
Informationen, ja. Wir werden mit dem Giro d'Italia jetzt erstmal so ein Tippspiel machen, was über mehrere Tage geht natürlich, also quasi eine Gesamtwertung ermitteln.
21?
Und ja, genau.
Also geht es 21 Tage?
Für jeden Tag kann man einen Tipp abgeben. Ja, und das Ganze startet dann natürlich mit der ersten Etappe vom Giro d'Italia und wir können bis dahin hoffentlich noch ein paar schöne Gewinne ankündigen. Also ich glaube, da lohnt sich das mitmachen. Also lohnt sich ja jetzt schon, überleg mal hier, fliegen jede Woche 1000 Euro aus dem Besenwagen raus mit Gonzo-Klamotten.
Ja, die gönnen euch richtig. Hat der Basti hat bei seinem Meeting da richtig was freigegraben. Der ist in so einen Goldhaufen geraten.
Der musste dafür nur 5 Tage Radfahren gehen. Aber das ist ja gar kein Problem. Wollt richtig. Ihr jetzt nicht mal auflösen, ja, wo ihr da eigentlich seid, warum ihr da zusammenhockt?
Hä, aber haben wir doch gerade schon, also der Basti ist in Girona.
Ja, aber was macht ihr da?
Ja, also ich fahre Tracker 360.
360 macht Paul.
Ich mache 360, genau. Und Basti ist hier, um mich und Rose Racing Circle
sicher zu gehen, dass Paul auch gewinnt.
Okay, okay. Paul, wenn du das Ding gewinnst, kannst du dann auch vorher absteigen und machst dann wirklich so ein 360 über die Ziellinie?
Das ist alles so weit weg, dass ich
ja, aber wenn.
Dass ich erstmal hoffe, dass wir.
Erzähl mal, wie du da drauf gekommen bist eigentlich. So, also es ist ja eigentlich Tracker 200 so, ne? Hat nee, aber Paul schon mal nicht. Gewonnen, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt
so.
Nicht, was du sagst. Das OG-Rennen ist Tracker 360.
Ich habe gar nicht gesagt, was OG ist.
Achso, nee, aber das, ich glaube, man muss den Leuten mal draußen erklären. Tracker ist mittlerweile ein Event über 5 Tage, fängt morgen an mit 560 Kilometer. Wo zum Beispiel Sebastian Preuer fährt und Svenja Betz, die beiden Gewinner von Amber und XL letztes Jahr in Amerika. Dann ist am Freitag Tracker 360, was ich fahre, auch Lachner Morten und so ein paar andere Leute, die auch zu viel Zeit haben. Da am 200, dann jetzt 200er Rennen ist am Samstag. Da fahren so ein paar gute Mountainbiker mit und natürlich die Gravelfahrer. Und dann ist am Sonntag Tracker 100 und ich glaube auch Tracker 50. Also gibt gibt für alle Leute was. Also die wichtigsten, also ich mittlerweile, das 560 findet dies Jahr zum ersten Mal statt, von daher weiß ich gar nicht, wie die Wichtigkeit irgendwie einzuschätzen ist, aber so, ich würde sagen, 360 und 200 steht so ebenbürtig in 360, wahrscheinlich medial ein Ticken relevanter. Aber die beiden Felder bei beiden Rennen sind einfach komplett absurd. Also bei uns sind einfach alle, die über 10 Stunden schnell fahren können, sind da, so ein Lachner, Morten, Chad Hager, die reißen jetzt alle nichts bei einem Trucker 200, aber bei der doppelten Distanz sieht das halt schon wieder anders aus. Hm. Und bei 200 kommen halt diese ganzen Mountainbiker jetzt auch irgendwie aus den USA zum Teil und das ist halt echt, also ich würde behaupten, dass Trucker besser besetzt ist als Unbound im Total.
So kam mir das jetzt auch ein bisschen vor, ne? Dass das irgendwie schon auf jeden Fall mindestens eine Konkurrenzveranstaltung ist, ne? Wenn nicht sogar...
Ja, der Konkurrenzveranstaltung
also in seit ein paar Jahren schon. Bubble ist es auf jeden Fall viel größer als Unbound. Und jetzt nicht nur aus dem Radsport, sondern auch ganz viele Leute, die eigentlich gar nichts mit... Also ich glaube nicht, dass die den Podcast hier hören, aber obwohl die mich kennen, aber jetzt irgendwie dahin fahren, so als Event.
Genau. Ja, ich meine, du hast natürlich... Ist es einfacher hinzukommen als nach Unbound. Dazu muss man sagen, Kansas ist jetzt nicht hässlich, aber ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man sich erträumt, hinzufliegen und viel Geld auszugeben für... Da fällt dann das in Girona schon einfacher. Mhm. Und es ist halt, ja, die Anbindung, also es ist halt, das ganze Konstrukt um Girona herum ist halt einfach auch viel gemacht dafür, so ein Event, damit das wächst. Und du siehst ja auch die Leute aus der Industrie, von Sponsoren, die haben ja viel mehr Bock, hier zu sein und Events zu machen. Also es sind ja auch viel mehr Aktivierung um das Rennen von allen, als bei Anbau. Da will halt auch niemand hin. Kostet halt auch scheiß viel Geld. Da zahlt es halt für einen Tag über $1,000 zum Teil für Unterkünfte. Und hier kannst du relativ günstig, also Anführungsstrich natürlich auch, übernachten und Essen ist geil. Also es ist halt viel attraktiver hier.
Ja, ja, ich kann meinen Senf dann auch dazu geben, wenn Paul und ich in Kansas Besenwagen aufnehmen, weil da bin ich dann auch dieses Jahr. Wir haben ja jetzt bei Rose, treten wir langsam so ein bisschen so eine Gravel-Kampagne los, haben wir jetzt mehrere Leute am Start, auch bei Unbound, also jetzt bei 360, bei Paul haben wir zum Beispiel noch Caro Migon dabei. Dann haben wir den Racing Circle am Start, haben Classified am Start im 200er-Rennen. Ja, und bei Anbauen haben wir auch echt einen Haufen Leute. Und einer muss sich kümmern, ne?
Ja, also wäre natürlich gut, wenn es in Zukunft mehr als einer ist.
Ja, jetzt bin ich es erstmal.
Jetzt bist du es erstmal. Genau, aber ja, Basti hilft mir am Freitag in der Verpflegung. Und deswegen, ja, genau. Das ist der Kontext, weshalb wir jetzt hier gerade zusammensitzen.
Dann müssen wir heute Abend Schlachtplan noch aushacken.
Ja. Aber weil ich ja Überleitungskönig bin und wir gerade von Zusammenreden gesprochen haben, erstmal, es gibt noch Tickets für den Live-Podcast am 16. Mai in Berlin. Die findet ihr, den Zugang dazu oder den Link dazu findet ihr wieder bei uns in den Shownotes und schickt uns gerne Fragen ein, die ihr habt an uns, die wir dann in diesem Podcast beantworten, weil dieser Podcast dann ja auch veröffentlicht wird. Das heißt, selbst wenn ihr nicht vor Ort seid, kriegt ihr die Fragen beantwortet, aber es gibt eine gewisse Hürde. Nicht bei Instagram einfach schreiben, sondern bitte an kontakt@besenwagen.com und dann oben in den Betreff auch reinschreiben, Live-Podcast Frage oder Fragen.
Damit was wolltet ihr schon immer mal über Radsport oder von uns wissen?
Genau, kann auch gerne eine, in Anführungsstrichen, private Frage sein. Wir beantworten die einfach nicht, wenn sie zu privat ist.
Oder wir lügen.
Ein bisschen wie Flaschendrehen früher.
Oder wir lügen.
Oder wir lügen.
Wahrheit oder Pflicht.
Ja, oder wir lügen, genau. Von daher, schickt uns da gerne was und ja, dann nehmen wir das da mit.
Jo. Ich habe noch so ein bisschen was Privates, aber das gehört eigentlich zu Lüttich Bastogne, deswegen hebe ich mir das noch auf.
Da habe ich auch was zu sagen.
Tour of the Alps einsteigen. Ja.
Tour of the Alps.
Tour of the Alps, ja, da habe ich nämlich noch, also ich habe mir schon Gedanken zu Thymen Ahrensmann gemacht und dann waren noch zwei Sachen, die mich...
Thymian einigen.
Thymian, das hat Andi eben gesagt, ja.
Finde ich gut, Andi, das war eine gute Wortschöpfung.
Thymen.
Schenke ich dir.
Thymen Ahrensmann. Und ich habe mich noch über zwei Sachen aufgeregt. Also, A... Der Spacer-Turm von Michael Storer.
Ey, ich finde, da bin ich bei dir, aber ich finde, er fährt momentan so gut, dass ich es ihm verzeihe.
Ja, also so, ich kann das ja auch irgendwie so aus, ja, keine Ahnung.
Das ist schon krass, oder? Also, aber ist der Sattel mittlerweile auf gleicher Höhe wie der Lenker?
Ich weiß es nicht.
Aber das sind so viele Spacer.
Ey, wenn ich so viele Spacer hätte, dann würde ich sagen, nimm einfach einen größeren Rahmen auch. Das kannst du hinfitten. Dann machst du halt einen Vorbau ein bisschen kürzer schwerer. So. Sieht einfach besser aus. Und längere Radstand ist auch okay.
Andi, der hat so viele Spacer. Ich glaube, Carbon ist am Ende dann... Also
ey, ist wirklich, so. Also der hat so viel Spacer, wie das Steuerrohr lang ist. Ja, das ist echt krass. Kannst keinem an. Also das würde ich verbieten als Teamchef oder als Radsponsor auch. Würde ich es verbieten. und dann, keine Ahnung, aber Chris Froome fährt da mit. Bei so einer Tour of the Alps. Ja. So, den gibt es einfach noch.
Der hat jetzt,
ich verstehe es nicht.
Der hat auch gerade erst gesagt, dass er sich vorstellen kann, noch mal ein Jahr dran zu hängen.
Ja, ganz ehrlich, wenn ich jedes Jahr 4 Millionen kriegen würde, keine Ahnung wie viel, 3 Millionen oder 2 Millionen, selbst 1 Million, würde ich auch machen.
5, glaube ich.
Ne? Hat ja auch, es haben ja auch einfach alle vergessen, dass der noch Rad fährt. Von daher ist es ja auch egal, ob der fährt.
Ey, ganz ehrlich, so, der hat doch genug Geld verdient. Mach doch endlich den Platz frei für irgendeinen Nachwuchsfahrer. Also, was soll das? Also, schreibt mich gerne an, beschwert euch über meine Meinung, aber ich kann mir das nicht mehr ansehen.
Ja, warum? Wir sehen ihn ja nicht.
Ja, aber er blockiert ja auch einfach einen Platz für irgendjemanden, der eine Karriere machen könnte.
Ja, ich finde es auch krass. Weißt du da irgendwas
an? Wenn du mal so erfolgreich warst und krebst dann da so rum und machst...
Also erstmal ist er ja immer noch... Er nimmt ja immer noch teil. So, ne? Der wird ja jetzt auch nicht jedes Mal abgehängt. Der ist ja schon noch irgendwie da und kann natürlich auch viel in so ein Team mit reinbringen. Ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern er das noch macht und wie überhaupt da so die Vibes sind zwischen dem Team und Chris Froome, weil er ist nun mal sehr, sehr teuer eingekauft worden. Ich weiß nicht, ob man sich irgendwann mal so auf irgendwas anderes geeinigt hat, aber da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, warum Chris Froome sagen sollte, ich lass mal die 5 Millionen hier streichen und ich nehme nur noch die Hälfte oder was auch immer. Ja, und ich meine, eigentlich hat er ja noch Lust, ne, solange er da irgendwie motiviert ist und jemand denkt, ich kann von Chris Froome noch irgendwas rausholen, ja, ob es jetzt einfach nur so eine Mentorrolle ist oder so. Also, ich würde jetzt nicht einkaufen, aber vielleicht gibt es da noch irgendeinen, der jemanden braucht mit Erfahrung. Erfahrung hat er.
Also, ist auch eine sehr persönliche Meinung von mir. Also, ich konnt nur nicht mehr an mir halten und.
Also, ich fände es krass, wenn er jetzt nochmal einen Vertrag bekommt irgendwo.
Ja, vor allem.
Irgendwo anders.
Ja. Also, ja. Also, als Fahrer. Ohne mir zu nahe zu treten, ich trete damit aber nicht nahe, ist er ja auch nur Mindestgehalt noch wert, so wie er fährt. Er hat ja, also klar, seine Erfahrung, aber weißt du, das ist ja so rein den Wert, den er an so ein Team reingibt, an Arbeitsleistung. Ja, okay, aber er bringt Erfahrung mit und sowas, aber ich meine, der war jetzt so lange in einem Team, ich glaube, die Erfahrung wurde ausgesaugt. Also, was ich meine?
Ja,
also
klar, irgendwann ist er ja auch hat jetzt aber, ich sag mal, hat schon noch irgendwie auch medialen Wert.
Also, ich weiß nicht, wer hier von unseren Hörern Chris Froome noch kennt, aber der Typ hat 4-mal die Tour de France gewonnen, 2-mal die Vuelta, 3-mal Dauphiné, 7 Etappen bei der Tour, der hat einen Giro gewonnen. Roman, also gibt es ein Beispiel ähnlichen Fall von einem Fahrer dieser Größe, der seine Karriere so, weiß ich nicht, ich finde so in der öffentlichen Wahrnehmung, ich finde immer noch so, man sollte aufhören, wenn es am besten ist so. Klar, es war blöd mit dem Sturz und mit der Verletzung und dann versucht nochmal reinzukommen, aber also er hat doch ausgesorgt und vielleicht hat er echt nichts, fällt ihm nichts Besseres
ein. Ganz ehrlich, für 5 Millionen würde ich auch nochmal 3 Jahre fahren.
Ja, gut. Ja.
Egal.
Ja,
ja, klar.
Ist Angebote doch ein schönes her, Leben. Ganz ehrlich, Radprofi sein ist irgendwie cool. So.
Den Vertrag verstehe ich ja auch, ne? Also den verstehe ich komplett, dass er den natürlich hat, weil würde ja jeder machen. Ja, komm, wir verschwenden zu viel Zeit mit ihm.
Ja, okay. Ja, dann jetzt Lüttich Bastogne, oder? Haben wir noch was zwischendrin? Was
war ich habe immer so die letzten haben. Male hatte ich schon immer noch so viel auf meiner Liste draufstehen. Ein paar Verletzte beim Flash Ballon
leider.
Aber das würde jetzt auch immer noch den Rahmen sprengen. Müssen wir, glaube ich, mal besprechen, ob wir so ein paar von den Themen mal ein bisschen austreten.
gute Besserung auf jeden Fall an Noemi Rüegg, die hat sich Schlüsselbein gebrochen, ich glaube auch bei Flash Wallon oder beim Amstel schon, bei einem der beiden, leider, und bei Flash Wallon hat sich Michael Hessmann die Hand gebrochen, den wollte ich nämlich eigentlich am Sonntag bei Lüttich anfeuern. Auch gute Besserung.
Gute Besserung.
Ja, und dann sind wir da hingefahren.
Nee, also wir reden jetzt schon über Lüttich. Okay. Ja. Kommen wir noch nicht zum Trikot.
Nee, wir warten noch.
Wir warten noch. Okay. Ich bin auf Zinne.
Ach so, das können wir natürlich vorher machen, weil es ja eigentlich ein untergelagertes Thema. Wahrscheinlich müssen wir es nachreichen.
Ja, okay.
Der ist noch in der Dopingkontrolle.
Okay, herzlichen Glückwunsch an Ben Zwiehoff.
An unseren Ben.
Entschuldigung, an unseren Ben. Wir müssen das claimen, an unseren Ben. Wir haben ihn groß gemacht.
Nein, das ist jetzt, so hat er sich wirklich doch verabschiedet hier und vorgestellt. Also, das ist jetzt die neue Rubrik hier im Besenwagen. Euer Ben heißt die. Und ja, wir können dann sagen, es ist unser Ben.
Nicht wie euer Lascano.
Wobei.
Okay, der war flach.
Den habe ich nicht erfunden, den habe ich mal gelesen irgendwo.
Genau, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ich habe dann vorhin oft gesagt, so scherzhaft, aber ja, eigentlich der größte Erfolg für Red Bull Borat Hans Grohe dieses Jahr.
Also erstmal zur Erklärung, es war jetzt zur erste Etappe heute Tour de Romandie. Ben ist direkt von Tour of the Alps in die Schweiz und war da heute wieder in der Ausreißergruppe, auch Ausreißerkönig geworden jetzt mit der Zeit. Und dort definitiv der Stärkste am Berg. Es gab 3 Bergwertungen und er ist da heute als Tagesführender rausgegangen und wurde mit einem schönen Trikot geehrt heute. Die Voicemail dazu, die werden wir nachreichen. Ich habe ihn gezwungen, die eigentlich jetzt direkt zu schicken, aber er meint, es ist so laut und er muss noch auf Dopingkontrolle warten, also es dauert noch ein bisschen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Besenwagens. Ich bin's wieder, euer Ben. Liebe Grüße vom nächsten Rennen. Tour de Romandie in der Schweiz nach einem knackigen Prolog gestern, wo ich irgendwie ziemlich langsam war, trotz guter Beine. War es für mich heute ein Breakaway Day. Wir wollten auf jeden Fall mit dem Team in der Gruppe vertreten sein. Ja, weil wir eigentlich auch so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass vielleicht was um Etappensieg geht. Als wir dann nur mit 5 Mann vorne geendet sind, war es eigentlich relativ früh klar, dass die Etappe wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Insofern fand ich dann die Challenge ganz cool, aufs Bergtrikot zu gehen. Und ja, hat erfolgreich geklappt, wie man vielleicht im Fernsehen gesehen hat. Hat Spaß gemacht. War ein gutes Stück Arbeit, weil die anderen natürlich auch Bock hatten. Aber am Ende des Tages bin ich happy, dass das geklappt hat und ich hier bei der World Tour Rundfahrt auf dem Podium stehen konnte, ein Trikot gekriegt habe. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die nächsten Tage vielleicht noch 1-2 Mal in irgendwelchen Gruppen vertreten sind, um nochmal ein paar Pünktchen zu holen. Und dann sehen wir weiter. Nächste Woche gibt es ein Update, wie es gelaufen ist. Und ja, ansonsten ist die Stimmung gut. Wir bleiben weiter dran und bin froh, dass sobald das Wetter wieder schön ist, es bei mir auch wieder besser läuft. Ich bin halt der Fahrer, der sich den ganzen Winter auf Australien und UAE vorbereitet hat. Da taugt es mir bei 28 Grad in der Schweiz mehr als bei 3 Grad und Schneeregen bei der Tour auf die Alps. In dem Sinne, euch alles Gute, viel Spaß beim Hören der Folge und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Ben. Steht dir gut, Babyblau.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, unser Ben. Ja, also lass mal kurz über Boa reden oder Red Bull Boa und Skrull. Wir wurden ja auch schon dazu gefragt, ob wir eine Meinung dazu haben. Ich habe eine Meinung dazu, an die eine andere. Also ich finde, dass für die Fahrer, die eingekauft wurden, wenn wir jetzt bei den Klassikern gerade vorhin schauen, dann mit euer Lascano, wie auch immer man ihn richtig ausspricht, dann mit, wie heißt der andere?
Lawrence Pithy.
Dann die Van Dijk Brüder oder eine? Mhm. Nee, Brüder?
Beide.
Obwohl, da muss man sagen, die sind gut gefahren oder der eine von denen. Aber ich finde, die haben mittlerweile ein sehr gutes Klassikerteam. Dann von Visma Lease Bike. Mir entfallen gerade wieder den Namen. Wie heißt der? Der kleine Slowene, Slowake.
Tratnik.
Tratnik gekommen.
Van Hills.
Also, man kann jetzt nicht sagen, dass das Team mit nicht ausreichend Talent ausgestattet ist. Und gleichzeitig fällt auf, dass gewisse Fahrer weggegangen sind, zum Beispiel so Marco Haller, der, finde ich, bei Bora nie so richtig irgendwie das gezeigt hat, wie er es vorher die Jahre auch mal gezeigt hat in den Teams, fand ich jetzt zumindest. Und der ist jetzt dieses Jahr ein brutales Jahr gefahren im Frühjahr wieder. So, Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich finde, der war extrem stark. Jetzt Pole ist für mich so ein Beispiel, der auch wieder konstanter da ist die ganze Zeit so. Und Schachmann, ja, natürlich auch irgendwie ein Fahrer, der auch verletzt war zum Teil auch bei Bora, aber ich finde das irgendwie interessant und ich frage mich halt, warum das so ist, warum mit all diesem Geld, was investiert wurde für diese ganzen Fahrer, und man wollte ja noch mehr große Fahrer kaufen, ist gerade nicht, dass man es gerade nicht schafft, irgendwie eine Einheit zu kriegen, weil für mich von außen, muss ich sagen, sieht so aus, als wenn kein richtiges Team da ist. Also
also so aus meiner Perspektive geht es dann in dieser Kritik schon um die Klassikertruppe, weil die Rundfahrertruppe, die funktioniert ja meiner Meinung nach, oder? Also ein Joe Hindley ist in Form eigentlich, Alexander Vlasov ist irgendwie nicht so richtig reingekommen dieses Jahr, Roglic aber auch schon Ergebnisse gefahren.
Ja, aber zum Beispiel, wie ich bei Catalunya ja schon gesagt habe, so, das ist Roglic, den kannst du bei LKT fahren lassen, der macht sein Ding so, und ich finde, der ist halt, und da stehe ich auch zu, ich meine, man kannst du fast überall reinsetzen in den World Tour Team, der wird da performen. Den würde ich fast ein bisschen rausnehmen, weil
auch ein Finn Fischer Black eigentlich gut gefahren.
Ja, das sind halt eben, aber was mir persönlich fehlt, ist so dieses Ding, ey, du siehst, dass es halt ein Team ist. So, und ich habe das Gefühl, es kommen jedes Jahr so viele neue Fahrer rein und gehen auch, dass du es gar nicht hinkriegst, so ein Teamgefüge aufzubauen, also dass so eine Mannschaft wachsen kann.
Also
so, das ist mein Gefühl.
Von so Lascano, Pithy und so weiter habe ich mir schon auch auf jeden Fall was, also haben wir uns, glaube ich, alle was versprochen. Wir dachten so, okay, das sieht erstmal auf dem Papier geil aus, könnte auf jeden Fall irgendwie so Trouble geben in den Klassikern.
Ja, natürlich. Also man hätte schon erwarten können, dass die irgendwie anders in Szene getreten wären. Ne? So mit denen, wie die Fahrer halt jeweils in ihren Teams vorher gefahren sind. Da hat er natürlich auch ganz andere Rollen. So, du weißt ja gar nicht, mit welcher Taktik Bora jetzt auch in die Rennen gegangen ist. Vielleicht waren manche da auch ein bisschen, ja, jetzt einfach mal auch in so eine Teamtaktik integriert. Ich kann mir vorstellen, dass Lascano und so vorher beim Movistar einfach ein bisschen mehr machen konnte, was er wollte. Zumindest also in den Rennen jetzt, ne? Und die Fahrer haben sich letztes Jahr alle spektakulär in Szene gesetzt, aber jetzt so richtig ein Top-Resultat, jetzt Tratnik mal abgesehen, und der ist ja ziemlich am Anfang der Klassikersaison gestürzt und war dann raus. War das jetzt auch alles nicht so, dass du sagst, okay, jetzt ein Pithy, der war irgendwie ein paar Mal vorne super gut mit dabei, dann war aber eigentlich auch irgendwann immer der Akku aus und dann war jetzt kein Contender wirklich um Sieg, und der ist halt auch erst 22, da weißt du auch nicht, ob der jetzt schon so eine Stabilität mitbringt, und es fehlt halt eigentlich so der große Fahrer, ne, der jetzt da wirklich ein Garant wäre für ein Resultat. Ey, und ja, ganz ehrlich, also mit der Mannschaft, was wäre denn das bestmögliche Resultat gewesen bei einem der Rennen? Vielleicht ein fünfter Platz?
Du gehst immer direkt von einem Sieg aus, aber ich weiß nicht, welches Rennen es war, die haben, glaube ich, nicht mal ein Fahrerziel bekommen oder nur ein.
Amstel.
Also da geht es mir gar nicht darum, dass ich erwarte ja nicht, dass die Mathieu schlagen und mit Poggi mitfahren am Berg, darum geht das doch gar nicht. Aber
so ein paar Top-Tens hätte man schon rausholen.
Man kann mir jetzt gerade nicht verkaufen, als dass eine gute Saison bis jetzt ist in irgendeinem Ausmaß, oder dass man konstant gefahren ist. Also sowas wie Amstel, alle Fahrer raus. Also ganz ehrlich, die haben schon Fahrer, die in der Lage sind, Top 5 zu fahren. Und das sind alles sehr talentierte Rennfahrer da. Wie gesagt, dein Maßstab ist ein anderer als meiner. Ich erwarte erstmal gar nichts. Das ist nicht mein Team. Ich habe da keine Aktien drin. Ne? Aber von außen würde ich jetzt denken, dass man schon besser performt, als dass man performt. Da geht es nicht um Sieg. Da geht es auch nicht um Top 5, aber halt besser im Renngeschehen irgendwie da sein. Aber da kann man jetzt wirklich nichts schönreden. Und das sagt halt Ralf Denk selber auch. Und was ich halt nur sehe, dass man das jedes Jahr wieder aufs Neue sagt und gleichzeitig jedes Jahr immer wieder neue Fahrer hinzuholt, aber diese Thematik sich nicht ändert. Und man immer versucht, die Tour jedes Jahr mit irgendeinem Fahrer zu gewinnen oder einen Fahrer zu bekommen. Aber und dann das, also so grundlegend habe ich das Gefühl, dass da irgendwie so eine, ja, weiß nicht, also ich bin ein bisschen unzufrieden, so grundlegend. So
ja, die Erwartung war natürlich auch hoch.
Als Fan, ne? Also auch.
Kann man ja auch nachvollziehen, kommt ein Riesensponsor mit rein, wie du schon sagst, ne? Es werden super viele Leute eingekauft. Aber das muss ja auch alles erstmal einspielen, ne? Also so die bringen ja auch alle. Aber
das ist ja mein Punkt.
Ja, du sagst. Aber vielleicht hat man jetzt auch gar nicht dieses kurzfristige Ziel gehabt, in diesem Jahr da mit der Mannschaft schon so durchzustarten. Also ich glaube schon, dass man sich auch da in der Mannschaft mehr aufhört, also in der Teamführung. Aber jetzt mal so aus meiner Sicht ist es auch vollkommen okay, dass jetzt so eine Mannschaft sich einspielen muss. Wenn du jetzt mal als Vergleich Lidl Trek zum Beispiel nimmst, da hat sich das ja über Jahre angebahnt. Also so wie die jetzt fahren bei den Klassikern, das haben die schon so zusammengestellt, wie du sagst, die haben auch die Fahrer einfach gehalten, ne, und weiterentwickelt.
Und entwickelt.
Und das zusammengeschweißt. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu letztem Jahr hat man die Klassikermannschaft auch verstärken müssen. Also darauf jetzt aufzubauen, was in letztes Jahr im Kader bin, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, hätte sich jetzt auch nicht gelohnt. Also du musst jetzt schon sehen, dass du mit der Mannschaft weiterarbeitest und dann vielleicht sogar nochmal irgendwann einen Fahrer dazu holst, der vielleicht so ein Team anführen kann. Ne?
Ja, ich bin einfach anderer Meinung.
So, gibt keine Ahnung.
Was meinst du denn, woran das liegt?
Ich höre ja auch nur Gerüchte. Ich höre ja auch nur Dinge. Ich bin nicht mehr drinne, weißt du? Also deswegen, da jetzt irgendwas zu sagen, was ich denke, woran es liegt, werde ich nicht tun, weil ich jetzt auch nicht irgendwas behaupten will. Aber es ist halt einfach, gewisse Dinge sind halt auffällig und deine Argumente sind valide, aber ich sehe halt in meinen auch einfach valide Punkte und es ist halt, ich finde, die Mannschaft muss anders performen, auch jetzt schon, auch wenn sie nicht eingespielt ist, für das Talent, was sie im Team haben. Und dass sie nicht eingespielt sind, kannst du nur eine gewisse Zeit irgendwie als Grund irgendwie auch nehmen, weil das halt schon länger das Problem ist und das ist eigentlich seit dem großen Umbruch im Team, so seitdem Peter Sagan weg ist. Und in meinen Augen hat man es seitdem nicht hinbekommen und klar, gab viel Veränderung, jedes Jahr wieder aufs Neue. Wenn du halt jedes Jahr immer wieder neue, so viele neue Leute zuholst, auch irgendwie gute, die woanders performt haben und du hoffst, sie kommen rüber, kriegen höheres Gehalt, kriegen, lässt automatisch auch mehr Druck auf denen, dann, also, ne, das, wie willst du dann so also auch als Team wachsen? Und dann hast du halt, ja, natürlich ist ein Roglic, der kann da viel retten aus einem Hindley, der mit an seinen guten Tagen halt eine Tour-Etappe gewinnt und ins gelbe Trikot fährt. Aber das kannst du halt auch schon wieder ganz schnell gewesen sein. Dann hast du halt auch mal, Glück ist es nicht, Jordi Moyes gewinnt die letzte Etappe bei der Tour, das ist kein Glück. Der musst du erstmal bis dahin schaffen.
Der ist auch echt gut.
Und genau, der ist auch echt gut und du warst an dem Tag der Schnellste. Das kann dir auch keiner nehmen. Von daher, das ist legit. Aber das ist ja kein reproduzierbares Ergebnis. Weißt du, und dann guckst du dir Teams an wie Albertine Koenig, die halt wesentlich weniger Budget haben. Natürlich haben die krassen Rennfahrer mit Mathieu, ja, so wie Poggi im Team haben. Da kannst du mit dem Rest auch machen, was du willst. Aber das Team funktioniert als Einheit. So, und das sehe ich halt bei Bora
nicht. Die sind jetzt aber vom Ranking her nicht vor denen, ne? Albertine Koenig, die sind nämlich auf Platz 8. Bora ist das beste Team dieses Jahr, von den Punkten her.
Ja, nein.
Aber ja,
das ist ja auch kein scheiß Team, Mann. Ja. Das ist halt, aber du kannst mir halt Amstel niemand ins Ziel bringen, kannst du mir halt nicht erklären. Weißt du, das ist halt, das darf nicht passieren bei so einem Team, bei so einer Klasse. Das konnte vor 10 Jahren bei Movistar passieren, wenn die bei Roubaix an Start waren. Weißt du, da hat man gesagt, okay, gut, die haben ja auch gar keinen Bock auf das Rennen. Aber gerade Amstel, wo die auch wirklich eigentlich Rennfahrer geholt haben, die da vorne reinfahren müssten normalerweise und die auch mit dem Druck klarkommen müssten, ist das halt schon ein schlechtes Ergebnis. So.
Ja.
Und das ist halt einfach so.
Amstel fällt mir auch jetzt auch nichts zu ein. Ja. Aber ich weiß, keine Ahnung, was da war, ne? Vielleicht waren die alle krank. Weiß ja nicht. Also,
ja, genau. Das,
ja, gibt ja definitiv auch zum Beispiel bei Maxim van Hills gibt es da so private Dinge, die echt schlecht gelaufen sind in letzter Zeit. Die dann natürlich nicht besprochen werden. Also du steckst nicht drin. Ich hätte gerne mal mit Heinrich Hausler geredet, weil der ja genau diese Fraktion da betreut bei Bora, über die wir jetzt reden. Können wir sicher noch nachholen dieses Jahr.
Genau, es soll auch gar kein Bashing sein. Ne? Also ich meine, wir kennen Heino, ich mag ihn auch. Und
er hat sich ja auch anders vorgestellt.
Und ich traue auch seiner Kompetenz. Und ich glaube, es hat in meinen Augen damit jetzt auch nichts zu tun. Es ist ja einfach nur, man darf ja in unserer Position auch Fragen stellen. Ich meine, ich war auch lang genug in der Position, wurde auch kritisiert, wenn ich irgendwo nicht performt habe. Es gehört einfach mit dazu. So. Und solange sich jetzt niemand dahinstellt von dem Team und sagt, das ist der Grund, können wir halt immer nur spekulieren.
Jetzt Profi und Leistungssport, ne, das kann sich niemand, klar, das entwickelt sich und das ist auch sehr gut, dass da sich der menschliche Aspekt viel mehr in den Mittelpunkt der ganzen Leistungsgewinnung auch bewegt, in den Köpfen. Zumindest in den meisten, aber es kann auch niemand leugnen, dass man da mit Druck umgehen muss und dass man Druck bekommt.
Ja, aber ja. Vielleicht wissen wir bald mehr.
Manchmal fahren die anderen auch einfach besser. Wenn
gewinnt, alles wäre gut. Ja, oh Mann, Andi, komm.
Ja, das stimmt.
Einmal, ja, ganz ehrlich, das ist natürlich Argument, hättest du gedacht, aber vor der Saison, Astana ist auf Rang 3 jetzt so von den Punkten her für die Saison, zu dem Zeitpunkt?
Ja, also ich hätte es nicht drauf gewettet, aber mit den Verpflichtungen, die sie gemacht haben und mit dem, wie sie es im Vorfeld kommuniziert haben und die Rennfahrer, die sie schon immer hatten, die war ja schon immer so ein italienisches Team, also so von der Grundstruktur, wo alle sprinten, wenn es um Sieg geht, aber keiner gewinnt, so. Also so waren die ja schon immer eigentlich von den Leuten, die sie auch im Team hatten, aber die sind halt nie so Radrennen gefahren. Und jetzt fahren die halt so Radrennen und also ich finde es jetzt nicht unerklärlich, warum die da sind, so. Aber die haben halt auch klar die Richtung dafür ausgegeben, ne? Und das kannst du halt dann auch machen und dann sieht so ein Frühjahr halt auf einmal gut aus. Ja. Und gewinnst du ab und zu auch nochmal was. Und ich glaube nicht, dass die bei Astana besser sind als bei Bora. Individuell.
Glaube ich auch nicht. Ja,
komm. Jetzt haben wir viel Zeit wieder verbracht. Entschuldigung an Red Bull Boransko, ich wollte euch nicht dissen. Ich mag euch. Aber gerade deswegen geht es mir so nah.
Hat Astana jetzt eigentlich schon, die haben schon zwei Plätze gut gemacht.
Man muss eigentlich mal erklären, das Punktesystem.
1000 Punkte fehlen noch.
Das können wir endlich im Live-Podcast machen.
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Und das schneiden wir dann raus und es gibt es als exklusiven Inhalt.
Live-Podcast-Punktesystem erklären. Einmal Referat. Zum Referat kommen bitte in Rosestor. Die Arbeitsgruppe aus der 10B, aus der 10-Besenwagen stellt ihr Referat zum Punktesystem im Profiradsport vor, zum Auf- und Abstiegssystem. Ja.
Okay, dann lass uns mal zu Lüttich kommen, wo die wie Weltmeister aussehende Kim gewonnen hat.
Ihr müsst mir beide Rennen übrigens den Verlauf erklären, weil ich war den ganzen Tag auf dem Rad, ich habe es nicht geguckt und ich habe es wirklich auch nicht geschafft, nochmal ein Replay zu gucken, außer die Zielsprints, die habe ich gesehen.
Also ich habe geschlafen und bin aufgewacht und dann war irgendwie, ich habe ein bisschen was geguckt. Also Frauenrennen kann ich gerade wenig wiedergeben.
Ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal erstmal auf diese Aktion, die Basti da schon wieder gestartet hat, zu sprechen kommen. Also wie kommt ihr denn auf, als du schon gesagt hast, ja, ich komme mit Rad, dann dachte ich, ja gut, dann fährst du halt irgendwie anders zurück.
Ey, das war nicht geplant. Ich dachte auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das in die Gruppe geschrieben habe, hatte nämlich Wilma an diesem Sonntag einen Termin zu einer Schulung. Und ich dachte mir so, entweder ich fahre 2-3 Stündchen irgendwie easy Rad morgens und dann lege ich mich auf die Couch. Oder ich fahre mit dem Auto irgendwie dahin und fahre da ein bisschen mit dem Rad rum und gucke mir das Rennen an und fahre dann mit dem Auto wieder heim. So mit Fabian, ne? Weil der hatte ja gefragt. Das waren die Grundpläne. Ich wollte schon gerne dahin, weil es ist natürlich nicht weit weg von uns und kann man sich ja jetzt nicht jeden Tag angucken. Und dann sind wir aber so auch samstags so viel, sind wir schon relativ viel gefahren, freitags auch, war ja schönes Wetter und es waren noch Osterferien und dann dachte ich mir, samstags fahren wir so viel, dass Wilma zufrieden ist und die dann Sonntag in diese Schulung kann und den ganzen Tag reinsetzen und so, dann haben wir quasi unsere Draußenzeit erledigt und dann wurde diese Schulung abgesagt, samstags, abends, nachmittags und dann schrieb mein Freund Thorsten Walter, mein Physiopraxiskollege von früher. Ja, was macht ihr morgen? Ich wollte auch noch Radfahren. Und ich so, ja, ich auf jeden Fall auch. Und der so, ah ja, eigentlich hatte ich ja überlegt, ob ich zu Lüttich Bastogne fahre mit dem Rad. Und ich so, ah, mit dem Rad? Mal gucken, kurz bei Strava eingegeben, Startpunkt, Zielpunkt. Dann habe ich mich noch vertippt. Das waren dann 122 Kilometer. Habe ich aber die Redoute nicht richtig getroffen. Und als wir dann beschlossen hatten, wir machen das, habe ich dann nochmal nachgeguckt und dann waren es 135.
Das hast du dann für dich behalten. Ja, und Wilma musste mit, ich habe jetzt überlegt, muss ich jetzt eine Kampagne starten, Hashtag Free Wilma oder ist das alles noch freiwillig da, was also ihr da macht?
Die hat das auch gepusht.
Zwingt also. Sie dich? Also wurdest du
oder
gezwungen?
Free Basti.
Kannst du ruhig zugeben? Oder von, ja. Blink kurz mit dem Auge.
Ey, wir hatten einen guten Tag. Wir sind alle gut durchgekommen. Keiner ist irgendwie gebonkt oder so. Wir haben Poggi gesehen. Wir kamen 15 Minuten vorher da an. Es war echt stressig eigentlich, dahin zu fahren, weil Thorsten Walter auch zu spät kam, fast eine halbe Stunde. Wir sind da angekommen. Wir haben die Räder hingestellt, sind an die Bande gegangen. Dann ist Poggi vorbeigefahren. Dann haben wir uns kurz gefreut. Dann sind wir wieder zurückgefahren und haben viel gegessen. Und es war schönes Wetter. Und es waren zwei Mitfahrer, die beide auf dem Rückweg sehr guten Windschatten gegeben haben. Großartig. Wilma auch sehr zufrieden gewesen mit ihrem letzten Ferientag. längste Tour, die sie je gefahren ist.
Ja, Chapeau, muss man ja mal sagen. Also 270 Kilometer und so langsam war der jetzt nicht, ne?
Nee, und da ist ja auch wirklich dann, also bis Aachen ist flach, ne? Aber dann ist es auch ein bisschen hoch und runter.
Ich finde eure Beziehung echt krass. Ich finde das fast studienwürdig.
Studienwürdig?
Ja, so als Außenstehender finde ich das sehr interessant. Also nicht negativ, aber ich finde das so. Ich finde es einfach sehr interessant.
Euch fehlt noch so ein gemeinsamer Instagram-Account, wo ihr so euer.
Na, das habt ihr schon so heimlichen gemeinsamen Instagram-Account? Das muss nicht sein, nee. So mit Katzenbildern dann auch und sowas.
Basti und Wilma und Tour.
Ich schiebe sie ja immer so an, dass sie vielleicht nochmal so einen Frauenradsport-Podcast machen soll jetzt. Aber ohne mich.
Bist du sicher?
Ist irgendeine Ex-Profi-Frau nicht.
Nee, hast du nicht Lust darauf? Das fangen wir jetzt nicht wieder an. Komm, lass mal weitergehen.
Ja, es ist mega beeindruckend. Also wir sind da auch so diese Wellen und Hügel da drüben sind wir echt, also Thorsten Walter und der Lodo, ihr kennt ihn nicht, die sind auf jeden Fall richtig stabil, also wesentlich stärker als ich. Und wir sind da echt geschraubt und ich dachte mir, wir haben ihr das dann auch alle natürlich gesagt, spätestens auf dem Rückweg. Es ist crazy wirklich, was sie leisten kann aus der Kalten.
Was hattet ihr für einen Schnitt?
29,2.
Schade.
Ja, Thorsten Walter hat einen 30er Schnitt gehabt auf 332 Kilometer in Wermelskirchen dann.
Hat er euch nochmal attackiert?
Nee, der musste ja quasi zu uns schon fahren und wieder nach Hause.
Okay.
Der merkt gar nichts. Herzlichen Glückwunsch von hier. Ja, aber ey, bevor wir jetzt zum Rennen kommen, dann nehme ich nochmal meine private Anmerkung dazu. Wie beschissen ist eigentlich die Strava AI? Habt ihr die?
Ja, Alter, ja, die hat doch jeder, oder?
Das ist doch einfach nur eine Satire auf AI.
Erklärt mir.
Also das kann keine künstliche Intelligenz sein. Also mein Take dazu ist, da sitzt ein Mensch und schreibt diese Sachen extra scheiße, extra dumm zusammen, um AI zu mobben in anderen Programmen. Die fasst dir deine Trainingsfahrt zusammen in verschiedenen Bereichen, so wie deine Herzfrequenz war, wie deine Leistung war, wie deine Geschwindigkeit war. Aber es ist einfach, die liest quasi nur vor, was da für Daten stehen. Es ist total dumm. Das ist wirklich das Dümmste, was ich je gesehen habe.
Meine Theorie dazu ist einfach, dass die Programmierer da draußen gar nichts mehr drauf haben. Früher hat das Internet besser funktioniert.
Als man mit LTE auch noch Internet
hatte. Ganz ehrlich, also ich kriege jede Übertragung, Fehlermeldung von dieser Discovery-App. Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein, dass diese App einfach nicht funktioniert.
Das
die verkaufen das. Ja? Also hätte ich eine Alternative,
ich dachte,
sowas schon gekündigt. Teuer.
Ich dachte, das kriege nur ich, wenn ich im Ausland bin.
Nein, Mann, es geht nicht ohne Fehler, diese App zu bedienen, also zu benutzen. Man muss mit den Fehlern leben.
Okay.
Na gut, schickt uns gerne Statements dazu. Ja. Wenn ihr Programmierer seid oder irgendwas, die Strava AI ist auf jeden Fall wirklich das allerletzte.
Wenn alle so arbeiten würden, die Programmierer.
Gut, zurück zum Rennen. Crazy Atmosphäre auf jeden Fall. Redoute, natürlich komplett voll mit Menschen. So, ich bin so, ich glaube so 200 Meter reingelaufen. Dann konnte man an der Bande so einen kleinen Platz sich erkämpfen. Und dann, ich habe ja Videos gemacht auch, die können wir mit der Folge posten. Es war so crazy laut. Es war, als alle vorbei, natürlich zuerst Pogi, dann der Rest. Es war, habe ich beim Radrennen selber so noch nicht erlebt.
Also wart ihr so weit oben, dass ihr schon alleine nach der Attacke oder nach der Beschleunigung gesehen habt?
Ja, also wir sind an den Gipfel gefahren. Okay. Wir kamen quasi von der anderen Seite. Wir sind die Strecke entlang, entgegen der Strecke gefahren. Konnten wir glücklicherweise auch noch machen, weil wir waren ja nur 15 Minuten vorher da, haben dann die Räder da in die Wiese gelegt und sind quasi von dem Gipfel reingelaufen. Und ich war also 200 Meter vorm Gipfel.
Okay.
Aber lass uns bitte erstmal über das Frauenrennen reden.
Ja.
Das wird mich mal, also ich habe das Finale geschaut ab, nee, ich glaube sogar schon Redoute. Ist schon Redoute? Ich weiß
das nicht. Das hätten wir uns übrigens auch gerne noch angeguckt, aber die Frauen waren ja wesentlich später als die Männer und wir sind so schon quasi im knapp Dunkeln nach Hause gekommen. Es wäre dann technisch leider nicht mehr möglich gewesen. Wir sind extra zur Frauen-Tour de France waren wir an der Redoute letztes Jahr. Ja. Also,
aber Andi, erzähl mal.
Ja, letztendlich muss man ja sagen.
Ja, wer hätte es gedacht?
Ja, endlich mal wieder eine Außenseiterin kann man ja schon fast nicht sagen. Hat jetzt keine schlechte Saison bisher. Aber er war jetzt auf jeden Fall keine Top-Favoritin. Aber macht dann doch ein bisschen mehr Spaß, so das zu sehen, als ja, schon wieder so ein Pogacar-Ding, ne?
Ja, also keine Ahnung, letztes Jahr war ja wirklich so eine Demi Vollering, ohne ihre Leistung dieses Jahr jetzt schmälern zu wollen, aber die konnte ja jetzt die letzten Jahre fast machen, was sie wollte, mit Kopecky zusammen, Kopecky, Wiebes und sie. Und da jetzt mal wieder das ganze Jahr ja schon irgendwie mehr Frauen auf demselben oder ähnlichen Level zu sehen, macht richtig Bock. Und wenn jetzt noch das Trikot verboten wird in dieser Zusammensetzung, dann ist also das mauritianische Meistertrikot, ist das, oder?
Ja.
Ich glaube schon, ja. Ja.
Dann bin ich ganz zufrieden.
Ja, ich.
Ja, Puk Pietersen auf jeden Fall wieder einen Sprung gemacht, nochmal, jetzt schon Flash Ballon gewonnen die Woche. Ist ja auch, glaube ich, so, weiß ich gar nicht, ihr größter Sieg gewesen so far in einem Eintagesrennen?
Ja, Flash Ballon war ihr größter Sieg und wie du schon sagst, hat einen richtigen Sprung gemacht im Cross und glaube ich gut im Mountainbike und jetzt auch auf der Straße. Fährt im Frauenteam von dem Team von Mathieu van der Poel. Man könnte gewisse Parallelen sehen.
Zweite Lüttich Bastogne, dritte Amstel Gold dann dieses Jahr, also auch brutale Saison.
Puk Pietersen hat auf jeden Fall dieses Jahr nur Top Tens. Top Tens only. Ten Season only.
Stimmt. Einfach 11 Renntage, schlechteste Platz, 10. Platz Sanremo.
Kennt ihr den Typen nicht? Von Instagram? Ten Season only? Oder, ne, Tens only, ich weiß gar nicht, wie der Spruch genau heißt. Tens only season oder so. Top Tens only Nein, season.
Keine Ahnung. Hat
Puk Pietersen auf jeden Fall. Also Mailand Sanremo ist 10. Platz, ist schon die schlechteste Platzierung. Kann man mal machen, so,
ist schon krass.
So ein Start, oder? Vor allem auch erst 22, also die wird bestimmt mal gut.
Meinst du?
Könnte sein.
Kim
LeCourt aber auch nicht wesentlich schlechter. Wenn man da jetzt mal so 3 Ergebnisse raussiebt, dann sind wir auch schon fast so weit. In 11 Renntagen.
Okay.
Ja, auf jeden Fall auch einen guten Sprung gemacht. Ne? Wollen wir noch was zu diesem Trottel sagen, der sich da gedacht hat, ich fahre mal ein bisschen mit?
Natürlich müssen wir was zu dem sagen. Also wenn wir eine Aufgabe haben, dann was zu dem zu sagen.
Ja? Ich habe es gar nicht gesehen.
Also ich hätte einen Vorschlag.
Das ist ein... Ja.
Dem könnte mal einer die Bremsleitung vertauschen und mal schön die Vorderradbremse auf rechts legen.
Ja, und dann?
Kennt ja keiner. Wird das irgendwie geahndet? Ja,
hoffentlich.
Also erstmal kurz
also
erklären.
Ich weiß zwar nicht, welche
das war auch im Finale, oder?
Grundlage. Ja, klar, da war die Spitzengruppe schon.
Wann ist das passiert?
Die stand schon.
Also irgendein Hobby mit einem UAE-Trikot ist einfach seitlich in die Straße und in die Attacke reingefahren und hat sich.
Alter, erinnere ich mich jetzt dran, da hat doch irgendeine. Wer von den Frauen, die vorne
Spitzengruppen
hat,
Kastelein, oder?
Hat er im Nachhinein gesagt, das wäre Pogacar gewesen.
Genau, ich glaube Yara Kastelein, an die hat er sich auch drangehängt und ist dann wirklich eine ernstzunehmende Zahl an Sekunden da mitgefahren.
Das heißt ernstzunehmende Zahl, also manche Leute können ja jetzt ein paar hundert Meter mit nebenher rennen, wenn die da im Anstieg sind, ne? Also das ist ja jetzt keine beeindruckende Leistung von dem Typen. Und ich habe aber gerade gedacht, vielleicht ist es auch eine Protestaktion gegen Pogacar. Deswegen das UAE-Trikot.
Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine richtig schlechte Idee von ihm. Ich hoffe, das hat ihm nochmal jemand oder mehrere Leute im Nachhinein klargemacht.
Ich bin mir relativ sicher, dass ihm das Leute klargemacht haben.
Also ich hoffe, das hat irgendwelche Konsequenzen. Ne? Nicht nur jetzt, dass er eine Ansage bekommt, sondern...
Stadionverbot, Mann.
Ja, also ich habe mich schon gefragt, so was...
Die Sachen vermehren sich.
Ich meine, ich habe mich schon gefragt, wie kann man den jetzt bestrafen? Auf welcher Grundlage? Ne? Also... Was hat er denn bloß gemacht? Außer jetzt mal einfach auf die Strecke gegangen zu sein. Aber ist das verboten?
Genau.
Jetzt nur mal so in den Raum gefragt, ne?
Ja.
Gesetzlich, ja. Ist eine gute Frage, ne?
Ja, das hat mich wirklich jetzt mal interessiert, so im Nachhinein. Also, wie wird jemand so zur Rechenschaft gezogen, ne? Naja.
Lass uns zum Männerrennen gehen und zu der langweiligsten Attacke in der Geschichte des Radsports.
Die kannst du mir jetzt immer genau erzählen.
Das war, also, ich finde, man kann nicht alles andere von dem Tag irgendwie vergessen so und einfach nur, springen wir direkt in die Laridut. Ja, Teams ballern da rein, wie immer. Das ist so der drittletzte Anstieg, glaube ich, und so einer der schwersten. Und ja, da gibt es halt so epische Battles, gab es in der Vergangenheit. Und auf jeden Fall, Remco fährt nicht in Position, sehr, sehr weit hinten, auch alleine fahrend rein. Hat man irgendwie eigentlich auch schon gesehen, dass er nicht so die Beine haben kann. Da komme ich auch gleich noch dazu, zu Remco und Skelmos, die alle irgendwie so eine relativ große Fresse hatten nach Amstel und seitdem aber auch nichts mehr auf die Kette bekommen haben. Das fand ich auch so ein bisschen witzig. Aber Andi macht schon mit dem, was?
Der Skelmos hat einen richtig krassen Sturz beim Flash verloren.
Echt? Ja. Okay, entschuldige mich, das habe ich nicht mitbekommen. Okay, das ist schade. Aber ja, okay, gut, das dann nehme ich Skelmos da raus. Aber der Rest war auf jeden Fall so geil, wie alle dachten. Alle da haben ganz kurz gedacht, die haben jetzt eine Chance gegen Poggi bei den Rest der Rennen. Ja. Das war auf jeden Fall witzig, dass du so gemerkt hast, für drei Tage waren alle richtig hyped und dann wieder so ein Schlag ins Gesicht beim Flash Wallon und halt ist bei Lüttich. Auf jeden Fall Lüttich. Pogacar attackiert ja nicht. Der hat ja im Nachhinein gesagt, der wollte nur mal kurz gucken, ob die anderen reagieren. Der fährt einfach nach vorne am Anfang der Redoute, nicht mal aus dem Sattel, sondern im Sattel, beschleunigt einfach nur so ein bisschen. Du hast auch gesehen, dass es für ihn einfach gar nicht so richtig anstrengend ist. Hat ein Loch, keiner fährt mit und hinten fahren die einfach so, als wenn Pogacar gar nicht im Radrennen wäre, als wenn die sind einfach ein anderes Radrennen für sich gefahren. Die haben Pogacar fahren lassen und haben dann hinten Radrennen gefahren. Das war so witzig zu sehen, das habe ich so krass, also so eine krasse Resignation habe ich noch nie gesehen. Also so dieses bewusste, Andi, du hast ja auch dann bei unserer Gruppe geschrieben, dieses bewusste, ja, wir haben eh keine Chance, wir fahren unser eigenes Radrennen. Das hast du so krass rauslesen können, aus der ganzen Körpersprache und aus der Taktik. Weil hinten, mega spannendes Radrennen.
Ja.
Aber Poggi vorne, alleine weg, wie so eine Motorradstaffel, weißt du, wo so der Motorradführer vorne wegfährt, so ein paar Minuten, um alles abzusichern. Das war Pogacar an dem Tag. Hat die Straßen frei gemacht für das richtige Radrennen hinter ihm.
Ja, also erstmal ist mir auch schon aufgefallen bei dem Rennverlauf, ne, dass die Gruppe, die in die La Redoute reingefahren ist, einfach auch noch riesengroß war. Ne, also man muss mal überlegen, das Ding hat ja am Ende 4.500 Höhenmeter, ist 250 Kilometer lang gewesen dieses Jahr. Und da sind da einfach noch 50 Leute oder so, die da zusammen in den Berg reinfahren. Und das war nicht leicht bis dahin. Ne? Also alles andere als das. UAE ist wieder ein Riesentempo gefahren. Also die Fahrer sind wirklich einzeln hinten rausgefallen. Und die andere Sache, die du angesprochen hast, war dann tatsächlich so, am Morgen, am Start des Rennens, ja, da kommt man ja mit dem einen oder anderen sportlichen Leiter, Teammanager da auch ins Gespräch und spricht über das Rennen. Und es war von mehreren Teams auch die Aussage, die gesagt haben, ja gut, irgendwann wird er losfahren, also Tadej Pogacar, und dann fahren wir um Platz 2. So, wir versuchen das gar nicht, weil es ist dann auch zu wichtig, diese Punkte zu holen. Ja, wir haben es jetzt leider ja noch nicht erklärt. Es gibt eine Rangliste über 3 Jahre, über 3 Saisons und die besten 18 Teams erhalten eine World Tour Lizenz. Und da geht es für manche Teams gerade schon noch um wichtige Punkte. Und ja, bevor man dann komplett explodiert und vielleicht sich nach einer Reaktion auf eine Attacke von Pogacar nicht mehr erholt, geht man da lieber auf Nummer sicher und sagt, okay, wir fahren jetzt einfach direkt auf Platz 2. Und für Platz 2 gibt es bei Lüttich-Bastogne-Lüttich eben 640 Punkte. Ne, und so knapp, wie das gerade im Keller ist, kann ich da die Taktik schon fast verstehen. Das ist natürlich nicht geil. Also das muss man ja auch sagen, tut dem Sport jetzt nicht gut. Weil ich meine, am Ende, er hat ein bisschen rausgenommen zum Schluss, aber er kommt dann ja jetzt auch mit einer Minute an. Und ich weiß nicht, wenn die da hinten mal voll gefahren wären, vielleicht noch ein Team, aber vielleicht konnte auch keiner mehr so richtig.
Ja, gut, aber der hat aber auch, ne, also ich glaube, der stand nicht die ganze Zeit bei 100%, ne, auf dem Gas. So.
Ja, aber trotzdem, ne, das ist ja auch tendenziell, geht es schon sehr viel bergab und so. Da muss man sagen, also wenn sich da jetzt mal so 1-2 Teams gefunden hätten, am Ende ist ja dann auch nur, hauptsächlich Jake Hualula gefahren, weil die eben noch Michael Matthews dabei hatten. Übrigens, was für ein krasser Typ, oder? Also fasziniert mich. Für mich ist der immer noch irgendwie so ein Sprinter. Ja, oder aber fährt halt aber bei diesen Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich, Baskenland-Rundfahrt. Also der klettert ja wirklich wie ein richtig guter Bergfahrer. Also ist ein Phänomen, der Typ.
So hat er auch seine, ja, so seine Tour-Etappen und sowas gewonnen. Und ich finde den Typen auch krass und auch was du gerade meintest, ne, wie groß die Gruppe noch war. Das Niveau ist mittlerweile so hoch, dass so ein schweres Radrennen wie Lüttich-Bastogne-Lüttich halt einfach hinten das zum Sprint kommt von wie viele Leute waren das?
40 Leute, die um Platz 4 gesprintet haben.
Ja, ne? Dass 40 Leute also um Platz 4 sprinten nach 3.500 Höhenmeter oder sowas.
Viereinhalb.
Ja. Und das war früher vom Radrennen echt so, okay, man muss schon sagen, dass bei Lüttich-Bastogne-Lüttich hinten immer so 20 Mann, Gruppen hattest du immer. Ja, auch als noch der Anstieg früher Richtung diesem Einkaufszentrum war, wo dann das Ziel war. Aber so groß, und das sind auch so endschnelle Leute drin, das ist halt schon, das ist auch neuer und das ist halt echt krass. Das Niveau ist so unglaublich hoch. Das ist, ja, und dann halt nochmal eine Minute schneller fahren, ne? So als Pogacar. Ja.
Platz 4, um nochmal aufs Relegationssystem kurz zurückzukommen, Platz 4 holt dann Simone Velasco und holt einfach 440 Punkte für ein Team Astana, das jetzt noch 1000 Punkte hinter, also schon die so quasi die, vorher waren es 1500, jetzt sind die nur noch 1000 Punkte hinter PostNL, glaube ich, zurück.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass die auf jeden Fall den Aufstieg noch schaffen.
Und dann haben die drei, ja, es hätte vor der Saison, hätten es die wenigsten erwartet, drei Plätze gut gemacht von Platz irgendwie, oder vier Plätze, 22, glaube ich, auf Platz 18 im Relegationssystem. Also Astana richtigen Run dieses Jahr, drittbestes Team des Jahres. Also wirklich drittbestes Team dieses Jahres.
Ja. Und das, was wir vorhin schon meinten, ne, die gewinnen halt mit ihrer Taktik, so viele Leute wie vorne wie möglich reinzubringen, gewinnen die halt gerade auch relativ viele Radrennen. So.
Ja.
Das ist schon krass.
Ne? Ja, oder holen halt Punkte. Wir platzieren sich auf jeden Fall zu mehreren unter den Top 10 relativ weit vorne. Das ist schon crazy.
Also eine Sache bei dem ganzen Thema, die habe ich mir schon die ganze Zeit so auch im Hinterkopf notiert, um das mal mit euch zu besprechen. Was mir eigentlich aufgefallen ist, dass die meisten Rennen gar nicht mehr, also zumindest mal jetzt die Monumente, gar nicht mehr nach vorne raus entschieden werden. Vielleicht mal abgesehen mal an Sanremo, aber das ist ja auch das spannendste Rennen der Welt. Aber bei den anderen Rennen ist es halt wirklich nur so, wer ist denn am Ende überhaupt, wer hat noch was übrig? So, ne? Und auch die Streckengestaltung teilweise trägt jetzt nicht dazu bei, dass man mal irgendwie eine andere Taktik fahren könnte bei den Rennen. Und jetzt das Ergebnis in Lüttich, das bestätigt das so ein bisschen für mich, dass man einfach sagt, okay, du hast mittlerweile so ein hohes Niveau, alle sind bis unter die Haarspitzen voll mit Kohlenhydrate, so, ne? Also die können auch sehr lange schnell fahren. Und es ist dann eher so, dass es nach hinten raus wird. Es ist wie so ein Ausscheidungsfahren. Du hast dann zwar noch so die 3-4, ne, die dann bei Flandern, Roubaix schon nochmal zu irgendeinem Zeitpunkt vorne rausfahren. Aber unter denen entscheidet sich das ja dann auch, ne? Also die fallen ja einfach nur ab. So, am Ende. Du bist einer übrig bleibt und der gewinnt dann meistens. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sich der Sport noch mehr in diese Richtung entwickeln könnte, dass man am Ende dann wirklich nur noch so ja gar nicht mehr so attraktive Rennen hat, sondern so Ausscheidungsfahren, so ein bisschen wie beim Marathon vielleicht, ne? Wo einfach ja, auch stimmt, so die ganze Zeit eine große Gruppe läuft und am Ende bleibt einfach einer übrig, der dann aber auch den letzten, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt beim Marathon so ist, ne, aber der den letzten Kilometer jetzt nicht so schnell läuft wie irgendein Kilometer zwischendrin, oder? Also ist ja, das haben wir eben auch gesagt, ne? Also die Leistungen, die im Finale gefahren sind, sind jetzt nicht so spektakulär. Und früher war das ja schon irgendwie so ein bisschen anders, da hast du halt nur lange warten müssen mit dem Schnellfahren, weil du nicht so viel Energie zur Verfügung hattest. Aber das habe ich die ganze Zeit so schon gedacht und ich hoffe nicht. Also ich will.
Aber wäre doch eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, kurze Shortcut-Lösung, es wäre doch eigentlich schon fast geil, wenn Pogi nicht wäre.
Nee, also ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass jemand wie Pogi der Grund ist, weshalb das alles gerade so ist, wie es ist. Weil die müssen ja Catch-up spielen. Also du brauchst ja schon immer irgendwelche Leute, die, also ich meine, so wie ich finde immer noch, dass Sky damals das Game verändert hat, in ihrer zweiten Saison vor allen Dingen, so mit dem, wie wir auch irgendwie agieren, auf einmal alle auf Turbo drehen, auf einmal alle Eisbad und so, die haben schon radikal Innovationen in den Sport reingebracht so und den Sport auch professionalisiert. Und ich würde auch sagen, dass so jemand wie Pogi, vielleicht Mathieu, auch so ein bisschen in den Klassikern, dass die halt extrem wichtig sind. Wenn du die nicht hättest, würden, glaube ich, die anderen gar nicht so. Auch im Radsport, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und Gravel ist das Gleiche. Ja, also wir würden ja alle nicht so leben, wie wir jetzt mittlerweile leben, wenn es nicht so schnell werden würde. So. Und ich glaube, du brauchst diese Leute.
Ja, aber irgendwie nimmt es halt auch
also
so ein bisschen
Leute
so
auch mal wieder geben.
Weiß ich nicht, so diese Überraschungseffekte gibt es auch nicht mehr so. Ne? Da ist dann mal jetzt irgendwann, also du, wie willst du auch machen? Ne? Das Niveau ist halt auch einfach zu hoch, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich attackiere jetzt mal hier an dem Berg, danach ist irgendwie lange schmale Straße oder wie auch immer, da bist du dann hinten reagiert, da könnte man einen guten Vorsprung haben und sowas passiert ja auch immer seltener und naja, aber gut, ich will jetzt nicht schon anfangen, den alten Zeiten hinterher zu trauern.
Nee, ich glaube halt echt, dass wir in Zukunft einfach andere Radrennen erleben werden. Wenn jetzt hinten auch noch weiter aufrücken, wenn das irgendwie noch enger zusammen ist, dann ist ja einfach generell das Niveau dann irgendwann an so einem Punkt angelangt, wo du immer noch mehr, viel, viel mehr Leute vorne sehen wirst. Und ich weiß nicht, in wie viel man noch von dem, wo die jetzt gerade sind, in kürzester Zeit, in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal einen Step machen kann, weißt du? Also, dass sich da nochmal welche so drüber rausstellen. Weil wenn du das jetzt anschaust, jetzt Ciccone und dann auch Healy und so, klar, Zweiter und Dritter, richtig stark, aber die waren jetzt auch nicht, die waren schon besser als der Rest, aber, weißt du, es ist irgendwie, die sind alle so am Limit, das sagen, yeah. Du sagst es ja auch ganz oft, das ist ja so, das ist so krass, wie die mittlerweile alle.
Das Grundtempo ist einfach so hoch, du kannst ja gar nicht mehr irgendwie da mal kurz, also so diese Attacken, die es ja früher noch so ein bisschen gab, dass du sagst, okay, jetzt da vorne kommt die La Redoute und jetzt investiere ich einfach mal am Berg vorher und fahr da mir einen 20-Sekunden- Vorsprung raus oder so, funktioniert gar nicht mehr. Das Grundtempo ist so hoch, also du musst einfach eigentlich warten, bis alle anderen so müde sind, dass du dann erst attackieren kannst, ne, und irgendwie einen wesentlichen Unterschied machst. Aber ich glaube, das ist nichts, was wieder rückgängig gemacht wird, im Gegenteil. Also ich glaube, das wird so ein bisschen mehr in die Richtung gehen und dann wollen wir mal hoffen, dass die Rennen dann doch noch irgendwie spannend bleiben, ne, weil das, finde ich, macht ja schon auch Radsport so ein bisschen aus, dass du diese Überraschungsmomente immer wieder hattest.
Und das Einzige, wo ich so ein bisschen Hoffnung habe, ist, dass es vielleicht mehr kollektive Suicide-Attacks gibt. Also wie sich jetzt alle entschieden haben, wir lassen Pogi quasi sein Ding machen, von unser eigenes Rennen, dass man vielleicht im Kollektiv sagt, wir versuchen das System über den Haufen zu werfen. Man muss sagen, bei der Tour haben sie ja schon ein paar Mal versucht und da sieht ja auch UAE auch das öftere Mal nicht so gut aus, ne? Mhm. Aber du hast halt immer noch so einen Pogi, der halt einfach so stark ist, dass er halt alleine reguliert.
Ja, bei einer Tour geht das vielleicht noch, ne? Aber wenn du so ein Rennen hast, wo du immer die gleiche Strecke fährst und das ist ja jetzt nun mal so, dass man ja auch die Rennen so veranstalten muss, weil es auch einfach anders nicht mehr finanziell machbar ist. Ne? Also das ist ja so, dass der Grund, warum man jetzt bei der Flandern-Rundfahrt zum Beispiel diese Runden fährt, ist ja auch einfach, weil man durch die Eintrittspreise dieser Tribünen und Zelte, die es da gibt, einfach das Rennen finanziert. Ne?
Aber wo man sagen muss, Flandern war jetzt schon ein spannendes Rennen dieses Jahr, fand ich.
Ja, aber auch da, weißt du, was ich, da ist es ja auch schon so, ne, da kommt keine spektakuläre Attacke mehr, da fährt er einfach den Berg rauf und die anderen fallen vom Hinterrad ab. So, ne, das ist ja, also es geht nicht mehr nach vorne raus, sondern es, eigentlich werden die Rennen nach hinten raus entschieden. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schade, also.
Ja, aber ich meine,
ich will nochmal so eine Attacke, wo du denkst, der hat einen Motor, weißt du?
Genau, das wollte ich gerade sagen. So ist halt vielleicht das Positive an der ganzen Sache, ist, dass es für viele unmenschlicher aussieht, aber wahrscheinlich mittlerweile viel mehr Dinge auch erklärbar sind, weil sie anders stattfinden, weil dieses krasse Pogacar ausgenommen, bitte, ja, halt eigentlich nicht mehr stattfindet. Und du irgendwie, es sind ja so viele auf einem Level, Mann. Ganz ehrlich, Mats Pedersen, der ist jetzt ja nicht eine Welt über dem Rest. Auch Mathieu ist an seinen guten Tagen, ist er das. Aber die sind irgendwo alle menschlich an zu einem gewissen Punkt auch. Und wenn du jetzt einmal Pogacar rausnimmst, ist es alles schon ziemlich equal mittlerweile geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist halt auch krass. Das gab es früher so nicht. Früher, also das war anders. So, da waren halt immer die gleichen Leute vorne. Mittlerweile hast du so viel Variation. Klar, du hast auch diese zwei, drei Leute. Ja, also
hinter der Spitze wird es auf jeden Fall breiter. Das stimmt schon.
Ja, das Podium fand ich jetzt echt interessant bei Lüt. Das hätte ich jetzt so nicht gesehen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt Trek auf einmal Ciccone da aus dem Hut zaubert. Obwohl der natürlich immer ein guter Rennfahrer ist. Ne? Aber ja, ich finde es gar nicht so negativ.
Geile Aktion von Healy auf jeden Fall, dass er da im Zielzelt zu Pogi hingeht und erstmal, erste Frage ist so, when do you retire?
Also ich bin auf jeden Fall auch froh, dass er jetzt mal eine kleine Saisonpause einlegt.
Ja.
Ey, jetzt mal eine Frage, ne? Wenn das jetzt bei dem so in den nächsten Jahren weitergeht, das muss doch irgendwann Motivationsprobleme geben. Wenn du alles gewonnen hast an irgendeinem Punkt.
Ja, kann sein.
Mehrmals.
Kann sein. Also ich glaube, das ist so.
Aber ich meine, der fährt ja auch, also Pogi, finde ich, ist ja so ein Typ, der dann auch neue Rennen fährt. Klar muss er jedes Jahr die Tour fahren, weil die Tour das größte Rennen ist, aber der ist dann Giro gefahren, den ist er noch nicht gefahren, jetzt fährt er die Vuelta.
Aber ich glaube, der fährt dann trotzdem alles Jahr immer wieder zur Lombardei und gewinnt das immer wieder, weißt du, ich meine? Der ist so,
aber der hat ja jetzt auch zum ersten Mal Roubaix gemacht zum Beispiel, so, da gibt es schon noch so Sachen. Aber klar, wenn er dann mal alles gewonnen haben sollte, ist ja auch, steht ihm ja nichts im Wege zu sagen, so jetzt.
Ich finde den vom Kopf her so krass, auch ne, da kurz zu Flash, weil du hast im Flash im Ziel gesehen, wie wichtig ihm das war, da ein Statement zu setzen, was er eigentlich gar nicht setzen muss, aber so die ganze Körpersprache, ne? Also
er will schon gern gewinnen.
Du hast gesehen, dass er fertig ist, und du hast gesehen, dass dem Amstel, und das finde ich irgendwie auch so geil, der ist nach Amstel, steht er nicht auf dem Podium und macht so ein, ey, okay, bin ich halt mal Zweiter geworden, sondern der hatte halt einfach auch mal kurz schlechte Laune. Ja. Also der ist dann trotzdem noch freundlich und nett, der und geht so.
Sofort zu Skelmose hin.
Ja, ja. Und das glaube ich, nehme ich dem auch ab, dass er das, dass er wirklich für ihn freut, aber der will halt trotzdem immer wieder gewinnen. Und das finde ich so krass, so diesen Hunger. Klar, der ist noch jung, der fährt noch nicht so lange Rad, also jetzt, der ist noch nicht so lange Profi, aber das noch mit diesen ganzen Erfolgen so zu haben, so extrem, und dann so diese andere Persönlichkeit, die so freundlich ist, finde ich krass. Ich bewundert.
Der muss schon krass ehrgeizig sein. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber das, was man so hört, ne, jetzt auch vor der Flandern-Rundfahrt, vor den Kopfsteinpflaster-Klassikern oder Monumenten, sagen wir mal Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, der war so nach Sanremo, war er auch, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der war sauer, aber der war so motiviert, jetzt nach zu den Rennen zu kommen, die eigentlich für Mathieu van der Poel sind, und den da zu schlagen, also vor allem in Flandern, so also bei seinem Rennen. Und ich meine, natürlich ist es auch ein Ausnahmeathlet, ne? Also jetzt mal rein physiologisch, aber natürlich, der hat auch ein Mindset, ne? Ich meine, die Vergleiche mit Eddy Merckx, dem Kannibalen, die sind jetzt nicht weit hergeholt, ne? Weil auch einfach da, so du denkst halt, ja, okay, jetzt chill doch mal, aber er fährt dann halt auch einfach bis Lüttich durch. Das war auch ja schon ein riesen Zeitraum, wo er eigentlich auf höchstem Niveau unterwegs war. Er ist jetzt, glaube ich, schon mal froh, ein paar Tage zu Hause zu sitzen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht lange dauert, bis er wiederkommt und dann auch genau gleich weiter gewinnen will, ne?
Ja. Ja, krasser Typ.
Ich hoffe einfach, dass Jonas Vingegaard in seinem geheimen Trainingslager gut arbeitet.
Ja, das hoffen wir alle. Gut, Jungs.
Wir müssen jetzt Schlachtplan machen.
Genau, wir müssen jetzt die Taktik
machen. Strategie.
Wie Basti mir am besten die Verpflegungsbeutel anreicht.
Ja.
Reifen, Laufradwechsel üben noch, Pitstop.
Also ich denke so, ich könnte dir auf jeden Fall irgendwo.
Ich gebe dir gleich so einen Schlagbohrer, dann machen wir Formel 1.
Nee, ich könnte dir irgendwo so einen Trinkrucksack anreichen. Irgendwo in einer nicht gekennzeichneten Zone.
Ja, das bei Racing Circle kann man das gut. Und Panik machen. Das geht auch gut. Wie auch immer, denkt daran, an kontakt@besenwagen.com gerne eure Fragen einzureichen, Tickets zu kaufen für den Live-Podcast in Berlin. Link in den Shownotes. Und was noch?
Auf deine
Italienische Intros.
Auf deine Frage, Paul, Intros. Wann ich mein Gravel-Setup poste, kommt. Ich hatte schon alles geplant, aber mir ist was dazwischen gekommen.
Ja,
ich hatte schon Location-Scouting, habe ich schon gemacht, alles.
Aber ich finde ja gut, also das Witzige ist, mich haben mehrere Leute darauf angesprochen, dass du mich ja disst da mit deinem Beitrag. Ich habe den zuerst gar nicht so mitbekommen. Ich habe das eher als, das wäre eher so eine Anerkennung. Genau,
das ist eine Hommage an, der, an deinen ja. Content.
Richtig, ja. Like and subscribe. Ey, noch eine Sache. Auf YouTube sind viele Videos von mir jetzt wieder bei Outside. Geht da mal hin und guckt euch die an und da wirklich liken und subscriben. Für den Algorithmus.
Wir haben schon, Wilma hat schon eingeschaltet letzte Woche.
Läuft auch bei euch am Kühlschrank auf Dauerschleife?
Am Kühlschrank?
Ja, wir hatten in den USA, im neuesten Video wird man das sehen, hatten wir
einen Fernseher im Kühlschrank.
Also ich gucke in der Badewanne immer
YouTube. Nee, den haben wir nicht.
Ich habe so ein Ding gegenüber von der Badewanne.
Das heißt, ihr habt doch gar keine Badewanne. Ich hätte es jetzt fast geglaubt.
Ja.
Aber, nee, stimmt. Ihr habt ja noch ein sehr schönes Office mit einigen.
Nee, hier ist auch keine Badewanne.
Vielleicht ist, hier ist auch keine
kann
Badewanne.
Ich kann irgendwo baden.
Okay, da hängst du es beim Duschen immer hin, ne?
Ja. Ja, manchmal gucke ich Radrennen in der Dusche.
Ja. Deswegen funktioniert dein Discovery auch nicht. Das ist, Andi, das ist nicht die Qualität.
Das ist das Wasser.
Oh okay. Mann, ey Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ciao.
Ciao.
Ciao.